Herzlich willkommen hier bei Index auf Radio X 101,4 MHz und 99,85 im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich und wenn ihr jetzt Madame Beatrix erwartet habt mit ihrer Sendung Toujours l'amour, muss ich euch auf morgen vertrösten. Madame Beatrix sendet morgen Dienstag, den 12. November von 9 bis 11 Uhr. Wir befassen uns heute mit einem anderen Thema, nämlich mit den Vorschlägen der Hartz-Kommission. Hier im Studio bei mir sind Frank Lamers, er studiert Politologie in Frankfurt, und Heinz Scholler, er ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Heinz, wenn du vielleicht die Zeitschrift kurz mal vorstellen könntest.
Aber ja, der Gegenstandpunkt ist eine politische Vierteljahreszeitschrift, die erscheint im Gegenstandpunkt Verlag. Der sitzt in München, hat seine Redakteure aber deutschlandweit verteilt. Die Zeitschrift ist mittlerweile im 12. Jahrgang, glaube ich, so ungefähr. Ihre inhaltliche Ausrichtung, nun ja, ich denke mir, der Verfassungsschutz wird das wohl unter linksradikal einsortieren. Zurzeit ist die Nummer 302 im Buchhandel und die hat die zentralen Themen. Erstens, worüber wir uns heute unterhalten wollen, der große Wurf der Hartz-Kommission. Zweitens aber auch das Thema Wirtschaftskrise und Kriegswirtschaft in den USA. Oder auch das Thema Streit um den internationalen Strafgerichtshof. Kostet 13 Euro im Buchhandel zu erhalten. Die inhaltliche Ausrichtung der Zeitschrift, naja, die wird ihr ja wohl heute mitkriegen anhand von unserer Debatte hier.
Ja, 4 Millionen Deutsche im besten Alter sind arbeitslos. Also etwa 10% der erwerbsfähigen Bevölkerung. Jetzt könnten wir uns darüber freuen. Wir könnten erfreut sein darüber, wie weit diese Gesellschaft bereits es geschafft hat, Arbeitsmühe einzusparen. Wir könnten uns darüber freuen, wie viel Freizeit die Gesellschaft ihren Mitgliedern bereits verschafft. Ja, erfreut darüber, dass sich eigentlich nur noch jeder Zehnte gar nicht mehr abplagen muss, um den Laden Deutschland bestens zu versorgen. Aber das wäre irgendwie auch eine zynische Freude. Denn, das weiß jeder, die Menschen, deren Arbeitskraft gar nicht mehr benötigt wird, die sind ausgesprochen schlecht versorgt. Arbeitslosigkeit bedeutet nämlich hier in Deutschland in der Marktwirtschaft den Ausschluss von Gütern, die gleichzeitig im Überfluss produziert werden. Und weil es in dieser Gesellschaft, bei der alles auf Gewinnmaximierung ankommt, nämlich überhaupt kein Glück ist, sondern ein Pech ist, von der Last des Arbeitslebens befreit zu sein, deshalb wäre es eine zynische Freude. Die rot-grüne Regierung setzt jetzt eine Kommission ein unter dem Vorsitz von VW-Vorstandsmitglied Peter Hartz zusammen mit Vertretern aus allen gesellschaftlichen Bereichen, Kirche, Gewerkschaft, Wirtschaft und Regierung. Die Kommission geht folgender Frage nach: Was kann getan werden, damit Arbeitslose eine Beschäftigung bekommen? Und allein die Fragestellung ist eigentlich schon ein Bekenntnis. Sie ist nämlich ein klares Bekenntnis für Lohnarbeit. Ein Bekenntnis dafür, dass den Leuten, die vom Lohn leben, eigentlich nur geholfen werden kann, wenn ihre Ware, die sie auf dem Arbeitsmarkt verkaufen, nämlich ihre Arbeitskraft, wenn die irgendwie attraktiver wird. Attraktiver für Leute, die Arbeit einkaufen, um sie anzuwenden. Und tatsächlich wartet dann die Hartz-Kommission mit einer ganzen Liste von Vorschlägen auf, wie der Arbeitsmarkt umzukrempeln sei. Ja, der Arbeitsmarkt, ein eigentümlicher und irgendwie ganz besonderer Markt, um den es in dieser Sendung geht. Genauer um die Vorschläge der Hartz-Kommission, den Arbeitsmarkt betreffend. Und wollen wir ein paar der Module, die die Hartz-Kommission vorschlägt, ein bisschen vorstellen. Beginnen wir einfach mal mit dem Modul Personal-Service-Agenturen. Also die Hartz-Kommission sagt ungefähr folgendes: Arbeitslos, die nach 6 Monaten keine Anstellung finden, werden an Personalserviceagenturen übermittelt. Was sagt jetzt die Hartz-Kommission zur Personalserviceagentur?
Vielleicht? Ja, als Dienstleistung dafür kann ich ja mal die einschlägige Berichterstattung der Frankfurter Rundschau zitieren. Von Samstag, den 17. August war das, als gerade die Hartz-Kommission ihre große Leistung öffentlich zur Vorstellung gebracht hat. Da lese ich unter Modul 8, wie gesagt, Berichterstattung der Frankfurter Rundschau. Zitat: Das Herzstück des Konzepts sind die Personalserviceagenturen, abgekürzt PSA. Sie sollen nach dem Vorbild der gemeinnützigen Verleihfirma Staat vor allem erwerbslose Problemgruppen über eine vermittlungsorientierte Leiharbeit beschäftigen. Die Übernahme des Kündigungsschutzrisikos durch die PSA dient als Anreiz für Arbeitgeber. Entlohnt werden soll die Leiharbeit in den ersten 6 Monaten in Höhe des Arbeitslosengeldes, danach gemäß eines, in Klammern niedrigen, Klammer zu, PSA-Tarifvertrages. Als eigenständige Geschäftseinheiten sollen die PSA in privater Rechtsform, gegebenenfalls mit gemischter Trägerschaft, betrieben werden. Gleichzeitig sollen die gesetzlichen Beschränkungen für Leiharbeit, etwa das Verbot am Bau, weitgehend gekappt werden. Zitat Ende. Für den Jargon der Frankfurter Rundschau bitte ich die Hörerschaft um Entschuldigung, da kann ich nichts dafür. Trotzdem kommt man ja ungefähr noch dahinter, was damit gemeint ist. Gemeint ist ungefähr Folgendes: Wenn es so viele Arbeitslose, so lange Zeit und so hartnäckig im marktwirtschaftlichen Deutschland gibt, dann, so die Weisheit, die die Hartz-Kommission herausgefunden haben will und jetzt mit ihren Vorschlägen umsetzt, dann kann das nur an Beschäftigungshindernissen liegen, die bei den Arbeitslosen selber zu verorten sind. Denn, so ungefähr die Logik, sonst wären sie ja eingestellt worden, wenn an ihnen selber nicht Hindernisse der Beschäftigung wären. Die Hindernisse der Beschäftigung, die hier in dem Rundschau-Zitat aus der Hartz-Kommission namhaft gemacht werden, sind genau genommen 2 Stück. Erstens, die Arbeitslosen sind zu teuer, gehören sich verbilligt. Zweitens, ihr gewissermaßen Besitzstand an Rechten, die Gesetzeslage zum Beispiel in Sachen Kündigungsschutz, ist ein einziges Beschäftigungshindernis und gehört sich gekappt, ganz im Interesse der Arbeitslosen. So ungefähr ist die Diagnose der Hartz-Kommission, was die Ursache der Arbeitslosigkeit betrifft. Und gemäß dieser Diagnose sind ihre Rezepte gestrickt. Darüber, glaube ich, sollten wir jetzt reden.
Ja, man kann auf jeden Fall so viel schon mal sagen. Mit den Personalserviceagenturen verändert sich die Rechtslage für den Arbeitslosen. Die Personalserviceagenturen nehmen auch ein paar andere Kunden so ein bisschen ins Visier. Was ist denn so vielleicht so das Entscheidende, was sich dabei ändert jetzt mal für den Arbeitslosen, wenn er Rechtslage? Ich will mal Folgendes sagen. Das ist ja auch ein bisschen angesprochen. Die Personalserviceagenturen sind eine Art Zeitarbeitsfirma, eine Art staatliche. Und darüber ändert sich ja so ein bisschen der Status des Arbeitslosen dem Arbeitsamt gegenüber.
Ja. Der Trick davon ist, auch dafür habe ich ein Belegzitat zu bieten. Der Kollege Harz höchst selbst hat in seinem Spiegel-Interview vom Spiegel Nummer 32 dieses Jahres dazu Folgendes zu Protokoll gegeben. Zitat: Während es für das Arbeitsamt heute ausgesprochen schwierig ist, Arbeitslose zur Annahme bestimmter Jobs zu zwingen, kann die Serviceagentur so etwas künftig einfach durchsetzen. Denn anders als das Amt ist die Agentur ein echter Arbeitgeber und kann, genauso wie ein Unternehmen, die bewährten Sanktionsprinzipien des Arbeitsrechts nutzen. Wer nicht arbeiten will, fällt auf und bekommt dann eine erheblich geringere Unterstützung. Punkt, Zitat Ende, das war Harz Originalton. Ja, der Mann ist auf seine Weise ziemlich offen und ehrlich. Arbeitslose zur Annahme bestimmter Jobs zu zwingen, sagt er hier. Offensichtlich ist es das neue Leitbild des Umgangs mit Arbeitslosen, das die Hartz-Kommission in die Landschaft setzt, ein bisschen so eine Art Zwangsbeschäftigung für Arbeitslose einzuführen. Wobei der gute Hartz so tut, als hätte das Arbeitsamt in seiner heutigen Verfasstheit so gut wie keine Möglichkeiten, Arbeitslose zu irgendetwas, was das Arbeitsamt von ihnen will, zu zwingen. Lassen wir das mal dahingestellt. Ich halte das für eine ziemliche Schönrednerei der jetzigen Umgangsweisen des Arbeitsamtes mit Arbeitslosen. Aber lassen wir es mal dahingestellt. Der Hartz tut so. Er braucht ein neues Zwangsmittel, um Arbeitslose in Beschäftigung zu bringen, eben bei diesen Leiharbeitsfirmen, in Beschäftigung zu bringen zu Konditionen, die schlechter sind als die gewöhnlichen Konditionen, die auf dem Arbeitsmarkt so geboten werden für reguläre Beschäftigte. Und noch ein Schmankerl aus diesem Zitat will ich extra nochmal darauf aufmerksam machen, obwohl ich es beim Lesen mich bemüht habe, schon hervorzuheben. Diesen Zwangscharakter, Arbeitslose in Beschäftigungsverhältnisse nach Wahl des Arbeitsamtes zu bringen, diesen Zwangscharakter, dafür kennt der Hartz ein Vorbild. Und das Vorbild ist offensichtlich das ganz gewöhnliche Arbeitsrecht, wie es für die regulär Beschäftigten, die normal angestellten Leute gilt. Da hat also ihr Anwender, der Arbeitgeber, der hat in Gestalt des gewöhnlichen Arbeitsrechts laut Hartz so wunderbare Zwangsmaßnahmen in petto, dass für das reformierte Arbeitsamt der Hartz sich die, Zitat, bewährten Sanktionsprinzipien des Arbeitsrechts gleich zunutze machen will.
Ja, das heißt, die Vorteile, die der Hartz darin sieht, ist, dass das, was normalerweise eine Firma an Sanktionen ihren Mitarbeitern gegenüber in der Hand hat, das hat jetzt mit der neuen Situation auch das Arbeitsamt seiner Klientel gegenüber in der Hand. Und jetzt will ich aber doch nochmal auf den Statuswechsel ein bisschen eingehen. Das ist vielleicht erstmal eine formale Sache, die dann aber ein bisschen auch nochmal verdeutlicht, was da eigentlich passiert. Nämlich, in der Gestalt dieser Agenturen, dieser Personalserviceagenturen, übernimmt doch jetzt das Arbeitsamt zunächst mal die Vermittelten selbst, die Zuvermittelnden, die Arbeitslosen selbst in ein arbeitsrechtliches Verhältnis. Während sie vorher nur Leistungsbezieher gewesen sind, sind sie jetzt sozusagen wie angestellt ja, beim Arbeitsamt. Und damit ändert sich ja auch ein bisschen was. Die Frage ist jetzt, wer zahlt denn da den Lohn? Wie sind jetzt mit den Rechten und so? Darüber sollten wir, finde ich, nochmal ein bisschen genauer machen. Was sagt denn der Hartz dazu auch nochmal? Der hat es dann, glaube ich, verdeutlicht. Ich kann es nochmal vorlesen. Hartz sagt, Originalzitat, jedem Arbeitsamt gliedern wir eine sogenannte Personalserviceagentur an, die wie eine private Zeitarbeitsfirma arbeitet oder sogar eine ist. Dort werden die Arbeitslosen angestellt, jetzt sagt er, mit allen Rechten und Pflichten. Und er sieht das ganz positiv. Er sagt dann nämlich, praktisch sind sie dann nur eine Sekunde lang arbeitslos.
Wie schön für Sie. Tja, ich will mal darauf hinweisen, die Zusatzregelung zu diesem zitierten Passus besagt ja, dass nach halbjährigen erfolglosen Vermittlungsbemühungen seitens des Arbeitsamtes bzw. seitens des Arbeitslosen selber, nach diesem halben Jahr, wenn die beidseitigen Bemühungen nicht zu einer neuen Beschäftigung geführt haben, werden dann ohne weiteres Nachfragen oder Zutun Leute, die das Arbeitsamt dafür für geeignet hält, in diese Personalserviceagenturen eingestellt. Was ist da also los, wenn das Arbeitsamt neuerdings zur Zeitarbeitsfirma mutiert? Naja, erstmal, diese Arbeitslosen, die sind zwangsweise dem Arbeitsamt überstellt. Diese zwangsweise Überstellung macht das Arbeitsamt sich jetzt nach der Seite hin zunutze. Das ist seine Kundschaft, diese Arbeitslosen,
die nach der Gesetzeslage ihm gar nicht auskommen, in ein gewissermaßen regelrechtes Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer übernimmt. Den Vorzug davon wollte ich gerade eben schon verdeutlicht haben mit diesem wunderbaren Zitat von dem Herrn Hartz, wo er sagt, die Rechtsverhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sind von Haus aus in der Marktwirtschaft offenbar schon so eingerichtet, dass der Arbeitgeber da alles in der Hand hat und dem Arbeitnehmer gegenüber weisungsbefugt ist. So etwas Schönes möchte er für das neumodische Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis zwischen Arbeitsamt in Gestalt der Personalserviceagentur und dem Arbeitslosen auch haben. Und ansonsten sind diese Leute dem Arbeitsamt gegenüber ja nicht nur verpflichtet, sondern sie sind dem Arbeitsamt gegenüber auch unkündbar, nämlich genau so lange nicht, als sie nicht einen Übergang in den regulären sogenannten ersten Arbeitsmarkt gefunden haben. Diesen Zustand der Unkündbarkeit des Arbeitslosen gegenüber dem Arbeitgeber Arbeitsamt, der hat noch Folgen, gerade was die Vorteile der Leiharbeit für die Entleihfirmen betrifft. Darüber könnten wir auch noch ein bisschen im Detail reden.
Ja, da fällt mein Stuhl beinahe um. Ja, das sollten wir auf jeden Fall auch tun. Jetzt haben wir schon mal gesagt, dass das Arbeitsamt so eine Art Arbeitgeberfunktion übernimmt. Dadurch, passiert zunächst mal Folgendes, da will ich nochmal darauf hinweisen, nämlich, wenn das Arbeitsamt als Arbeitgeber auftritt, wie ein Privater oder sogar einer ist, eine private Zeitarbeitsfirma, dann erwirbt es zunächst mal das Recht, frei über die Arbeitskraft seiner Klientel zu verfügen. Ja? Und man kann auch so weit gehen zu sagen, im Grunde verliert damit der zu Vermittelnde, der Jobsuchende, der verliert sein freies Recht über die Verfügung über seine Arbeitskraft. Das geht sozusagen über an die Personalserviceagentur.
Ja. Er verliert auch das Recht, sich aus freien Stücken eine eigene neue Arbeitsstelle zu suchen. Dafür hatte er ja die Bewährungsfrist von 6 Monaten. Wenn er die vergeigt hat, dann geht er gewissermaßen als Angestellter der Firma Arbeitsamt über in den Verfügungsbestand der Firma Arbeitsamt und die setzt sich ab dann mit interessierten Entleihfirmen, marktwirtschaftlichen, gewinnorientierten Unternehmen in Verbindung, macht mit denen irgendetwas aus und überstellt denen die Arbeitslosen, die jetzt beschäftigt sind bei der Personalserviceagentur, ohne weitere Nachfrage.
Ja, und das hat, wie du, da hast du schon darauf hingewiesen, Heinz, auch noch den Effekt, dass die rechtliche Handhabe, die normalerweise ein Unternehmer seinen Mitarbeitern gegenüber hat, jetzt das Arbeitsamt gegenüber den Jobsuchenden hat. Nämlich, da hast du schon mal ein bisschen auf die Vorurteile darauf hingewiesen. Was wird denn jetzt passieren, wenn einer nach längerem Suchen dann doch keinen Job findet oder wieder von der Firma rausgeschmissen wird, also bei der er, für die er verliehen wird. Wie sind denn da die, was sieht denn da die Kommission vor?
Nun ja, erstmal.
Also rausgeschmissen werden kann er ja sozusagen von der PSA nicht. Da ist er ja unkündbar, haben wir gesagt.
Ja, und dieser Zustand wird hergenommen, um gegenüber der Entleihfirma oder dieser Entleihfirma gegenüber ein Beschäftigungshindernis aus dem Weg zu räumen. Ich habe das vorhin aus der Frankfurter Rundschau zitiert. Der einschlägige Satz heißt, die Übernahme des Kündigungsschutzrisikos durch die PSA dient als Anreiz für Arbeitgeber. Mit anderen Worten, durch dieses Zwangsverpflichtungsverhältnis, was dieser Arbeitslose respektive der mutiert ist zum Zeitarbeiter bei der Firma Arbeitsamt hat, das ist nach der anderen Seite hin eine saugünstige Gelegenheit für die Entleihfirma, erst gar nicht ein regelrechtes mit Kündigungsfristen und sonstigen Schutzbestimmungen gesetzlicher Natur versehenes Arbeitsverhältnis einzugehen. Und das wird hier nicht etwa als ein Mangel, als irgendetwas, als eine gefährliche Rechtlosigkeit für die PSA-Angestellten hingestellt, sondern ganz im Gegenteil, das wird als Errungenschaft begrüßt und bejubelt, die durch Beseitigung eines Beschäftigungshindernisses, wenn es gut geht, doch allen Ernstes Beschäftigung schafft. Nochmal, finde ich sehr bemerkenswert, deswegen will ich nochmal einen Augenblick darauf herumreiten. Das ist bisher für normale, reguläre Beschäftigungsverhältnisse so Angelegenheiten wie einen Kündigungsschutz gibt. Das wird jetzt in Zeiten langdauernder Arbeitslosigkeit gewissermaßen als ein Makel von Beschäftigungssuchenden hingestellt, nach dem Motto, ja, wie soll einer beschäftigt werden, wenn er gar nicht wieder sofort gekündigt werden kann? Das ist jetzt gerade ein Vorteil, den das Arbeitsamt seinen PSA-Angestellten aufdrückt. Der Vorteil heißt, weil sie gegenüber dem Arbeitsamt ja nicht gekündigt werden können, weil sie demgegenüber in einem gewissen rechtlichen Zwangsverhältnis stehen, umso einfacher kann man den Entleihfirmen, den interessierten, marktwirtschaftlichen, gewinnorientierten Unternehmen, umso leichter kann man denen die Kündigung von Leiharbeitern machen. Das ist, glaube ich, dem kann man, glaube ich, sogar was Allgemeines entnehmen, was die momentane Tendenz der Behandlung von Lohnarbeitern und Lohnarbeiterinnen in der Marktwirtschaft, Marke Bundesrepublik betrifft. Das ist, soll man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist Arbeitgebern heutzutage offensichtlich nicht mehr zuzumuten, die gesetzlichen Schutzbestimmungen, die irgendwann einmal in grauer Vorzeit zugunsten von Arbeitnehmern erlassen worden sind, dass die heutzutage weitergeführt werden. Es wird allen Ernstes so getan, dass die in dem Falle rechtliche Schlechterstellung von Lohnarbeitenden, die auf Arbeitssuche sind, dass das für die ein einziger Vorteil ist, weil nur dann haben sie überhaupt die Gelegenheit, die Chance, wieder eingestellt zu werden. Also sind offensichtlich moderne marktwirtschaftliche Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland heutzutage so gewickelt, dass sie ohne Aufweichung in unserem Beispielfall des gesetzlichen Kündigungsschutzes gar nicht mehr zum Einstellen schreiten. Bitte sehr, das sollte man sich mal hinter die Löffel schreiben. Das ist doch mal eine glasklare Auskunft darüber, wie es steht in der Marktwirtschaft, Marke Bundesrepublik, zwischen Lohnarbeit und Kapital.
Anno 2002. Dazu kommt, dass jetzt die Personalserviceagenturen, wenn ich da richtig informiert bin, den Lohn tatsächlich auch noch bezuschussen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Soweit ich also informiert bin, ist es doch so, dass zunächst mal die PSA mit der Verleihfirma, also nee, zunächst mal zahlt die PSA einen Lohn an den sie ausleiht. Das macht sie sozusagen mit dem aus, den sie ausleiht, mit dem Jobsuchenden. Dann holt sie sich im Gegenzug was von den Firmen aus, die diese Arbeit anwenden. Den Zusammenhang zwischen dem Lohn, den sie zahlt und den sie sich holt, den gibt es gar nicht als festes Ding, sondern das macht sie jeweils aus. Aber mehr noch, sie hat auch vor, Zuschüsse zu zahlen zu einem Lohn. Zuschüsse heißt ja in dem Fall auch, dass dadurch die Kosten, die Lohnkosten auf der Unternehmerseite sinken.
Ja, die Sache mit den Zuschüssen zum Lohn stelle ich jetzt mal einen Augenblick hintan und will noch mal erläutern, wie diese Lohnregelung jetzt neuerdings stattfinden soll. Es ist da eine kleine Änderung eingetreten gegenüber der ursprünglichen Vorschlagslage, wie ich sie anhand der Frankfurter Rundschau-Berichterstattung vorhin wiedergegeben habe. Es ist nämlich, und das wird in letzter Zeit als quasi große Errungenschaft der Gewerkschaft herausgestellt, es ist nämlich ausgemacht worden, dass vermittelte Arbeitslose, also Ex-Arbeitslose, vermittelte Leiharbeiter für den Zeitraum ihrer Beschäftigung bei der Entleihfirma nach dem dort geltenden Tarifvertrag bezahlt werden sollen. Das ist allgemein herausgestellt worden als, je nachdem wie man hierzulande zur Gewerkschaft steht, als ein großer Erfolg der Gewerkschaft oder aber ist bekrittelt worden als, hier hätte sich mal wieder die Gewerkschaft durchgesetzt und zwar schon wieder in dieser Lesart zu Lasten der Arbeitslosen, denn wie sollen Arbeitslose auch bloß in der Form der Leiharbeit wiederum Beschäftigung finden, wenn sie nicht entschieden billiger daherkommen als die sowieso regulär Angestellten. Tja, dabei wird im Kleingedruckten ja gar nicht verschwiegen, dass diese große Leistung der Gewerkschaften, die Entliehenen werden tatsächlich nach dem in der Firma geltenden Tarif bezahlt, dass diese große Leistung der Gewerkschaften gar nicht so buchstäblich gemeint ist. Es heißt nämlich zum Beispiel, wenn ein Arbeitsloser dahin vermittelt wird, und das soll ja wohl, so habe ich das verstanden, der Zweck der Veranstaltung sein, dann ist das Erste schon mal, dass für die ersten 6 Wochen seiner Leiharbeit kriegt er keineswegs den Tariflohn, der in der Entleihfirma so gang und gäbe ist, sondern in den ersten 6 Wochen seiner Ausleihe kriegt er das Arbeitslosengeld weiterhin bezahlt. Nun ja, es kann zum Beispiel dann sein, dass ein Arbeitgeber diese Regelung so ausnützt, dass er sich einfach alle 6 Wochen vom Arbeitsamt einen neuen vermitteln lässt. Dann spart er sich schon mal die tarifierte Auszahlung an Leute, die da länger als 6 Wochen beschäftigt sind. Außerdem heißt es, die tarifliche Bindung an den Tarif, den das Entleihunternehmen bezahlt, der gilt selbstverständlich bloß sozusagen für den nackten Tariflohn. Also alle sonstigen Zutaten zum Lohn, die man heutzutage ja wirklich bitter braucht, um überhaupt über die Runden zu kommen. Also da wären Urlaubsgeld, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, solche Angelegenheiten. Die sind bei der Tarifbindung des entliehenen Arbeitnehmers schon gleich mal nicht berücksichtigt, sondern diesbezüglich wird er abgespeist mit den Regelungen, die das Arbeitsamt in Gestalt der Personalserviceagentur mit ihm trifft. Und schließlich ein letztes. Es ist ausgemacht worden, dass tarifvertraglich Ausnahmen, Abweichungen getroffen werden können von dieser Regelung, dass der entliehene Arbeitnehmer den Tarif der Firma erhält, die ihn entleiht. Es gibt also regelrechte und dann auch wieder tariflich festgeschriebene Ausnahmeregelungen, Ausnahmekautelen und in welche Richtung beim Lohn die gehen, das ist ja wohl kein Geheimnis. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass solche Tarifverträge gemacht werden, die über den Tariflohn der Firma gehen. Die andere Richtung, die ist da schon wesentlich wahrscheinlicher. Auch hier, die Verallgemeinerung liegt auf der Hand. Vorhin hatten wir, der rechtliche Besitzstand eines modernen Arbeitnehmers ist ein einziges Beschäftigungshindernis. Jetzt haben wir nochmal, der Lohnbesitzstand eines bundesdeutschen Arbeitnehmers ist ein einziges Beschäftigungshindernis. Mit anderen Worten, Lohn runter, Rechte beschränkt, das bringt Arbeitsplätze. Mit noch anderen Worten, moderne Arbeitgeber moderne marktwirtschaftlich rechnende Betriebe machen zur Bedingung, dass sie Arbeit geben, dass die beglückten Arbeitnehmer billiger kommen und mit schlechteren Rechtspositionen ausgestattet werden. Das ist heutzutage die Bedingung für Beschäftigung. Sollten sich die Leute, die dem ausgeliefert sind, mal hinter die Löffel schreiben. Billiger sollt ihr kommen und weniger Rechte sollt ihr haben. Das ist eure einzigste Chance, um überhaupt an so etwas wie einen Arbeitsplatz zu kommen. Das Arbeitsamt in Gestalt der PSA ist hier der Vorreiter, schlägt eine Bresche für das einschlägige Lohndumping. Naja, so gehört sich scheint's in unserer Marktwirtschaft.
Ja, Heinz, vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir spielen ein bisschen Musik. Femi Kuti.
Ach, die Sache mit den Lohnsubventionen, lass uns nicht vergessen.
Die Sache mit den Lohnsubventionen, die werden wir dann nach der Musik nochmal angehen. Ja, herzlich willkommen hier bei Index auf Radio X 101,4 MHz, 99,85 im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich und hier im Studio bei mir sind Frank Lamers, er studiert Politologie in Frankfurt, und Heinz Scholler, er ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Wir haben uns eben unterhalten über die Module der Hartz-Kommission und hatten die Personalserviceagenturen angesprochen. Und dabei kamen wir jetzt auch drauf zu sprechen, dass einer der Vorschläge ist, von der Hartz-Kommission den Lohn zu subventionieren.
Ja, da fällt mir Folgendes dazu ein. Erstmal die jetzt gerade vorhin beschriebene Regelung für die Leiharbeiter, das ist bereits die Lohnsubvention. Die kommen billiger der Entleihfirma und die können von der Leihfirma umstandslos jederzeit wieder gekündigt werden. Das ist schon mal die in Anführungsstrichen Lohnsubvention, also ein Abzug bei Geld und bei geldwerten Rechten, den heutzutage Lohnarbeiter erbringen müssen, wenn sie überhaupt eine Chance auf Beschäftigung haben wollen. Das Zweite, was mir dazu einfällt, ist allerdings das, es gibt unter dem Stichwort Lohnsubvention, gibt es heutzutage gerade auch im Umkreis der Hartz-Kommission Überlegungen, die laufen darauf hinaus, dass modernen Arbeitgebern es einfach nicht mehr zuzumuten ist, einen Lohn zu zahlen, der, und wenn auch nur recht und schlecht, den Arbeitsmann oder die Arbeitsfrau ernährt. Da ist zum Beispiel einschlägig der Herr Florian Gerster, da wird man sich ja noch entsinnen können, bevor er Karriere beim Arbeitsamt gemacht hat, dessen neuer Chef er jetzt ist, seit einem halben Jahr oder irgend so etwas. Vorher war er ja Sozialminister in Rheinland-Pfalz und hat sich in dieser Eigenschaft schon einmal hervorgetan, indem er das sogenannte Kombilohnmodell in Vorschlag gebracht hat und angeblich auch schon in Rheinland-Pfalz irgendwie praktiziert hat. Genauer gesagt, eines von vielen sogenannten Kombilohnmodellen. Das Kombilohnmodell des Herrn Florian Gerster ist darauf hinausgelaufen, dass man, um Leute in Beschäftigung zu bringen, den Arbeitgebern, die sie beschäftigen sollen, schon mal diese sogenannten Lohnnebenkosten erspart. Also für ungefähr 80% des normalen Tarifs sollen Arbeitgeber solche Arbeitnehmer überlassen kriegen. Und der Staat ist so gut und legt noch einiges an Sozialbeiträgen drauf, damit diese Leute wenigstens einige Anwartschaften noch in Sachen Arbeitslosigkeit, Rente und Krankenversicherung erwerben. Das ist ein Beispiel für Lohnsubvention. Und es hat ja auch geheißen, dass die Hartz-Kommission mit ihrem guten Kumpel, dem neuen Arbeitsamtschef Gerster, an solchen Angelegenheiten mit rumdoktert. Noch einmal, das Bemerkenswerte dran finde ich, heutzutage herrscht die Meinung, und das ist eben nicht bloß eine Meinung, neben der es noch andere Meinungen auch gibt, sondern das ist A, die herrschende Meinung, und B, die wird praktiziert, wo es bloß geht. Die Meinung heißt jedenfalls, die Not beim Arbeitgeben liegt ganz eindeutig auf Seite des Arbeitgebers. Die Leute sind zu teuer. Es ist unmöglich, den Arbeitgebern zuzumuten, einen Lohn abzudrücken, von dem ein Mensch mitsamt den notwendigen Vorsorgemaßnahmen in Gestalt von Sozialversicherungsbeiträgen, mit dem ein Mensch, der auf Lohnarbeit angewiesen ist, ungefähr so über die Runden kommt. Man muss marktwirtschaftliche Unternehmer in der Bundesrepublik Deutschland heutzutage ganz eindeutig entlasten von einer womöglich noch gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht, Leute zu ernähren, die für sie arbeiten. Und ein letztes ist mir dazu aufgefallen. Die Hartz-Kommission mit ihren Personalserviceagenturen hat sich jetzt herausgestellt, ich hoffe, das ist angekommen, macht den Vorreiter bei der Einschränkung von Arbeitslohn und von gesetzlichen Besitzständen von Lohnarbeitern, damit erstmal diese Ex-Arbeitslosen und jetzigen Angestellten der Personalserviceagentur, damit erstmal die wieder einen Job kriegen. Dabei soll es aber nicht bleiben, sondern es ist regelrecht beabsichtigt, dass diese Vorreiterfunktion in Sachen, fasse ich jetzt mal zusammen, Lohndumping, dass die Personalserviceagenturen die Vorreiterrolle spielen und dass das abfärbt auf den sogenannten ersten, auf den regulären Arbeitsmarkt. Dass da ein Druck von Seiten des Lohndumpings ausgeht auf den gewöhnlichen Arbeitsmarkt, sodass das Lohnniveau oder die arbeitsrechtlichen Standards, die dafür heutzutage noch gelten, dass die unter Druck geraten. Wir haben bei unserer Vorbereitung da auch ein einschlägiges, ziemlich deutliches Zitat von dem Herrn Hartz gefunden. Im Spiegel war das, glaube ich. Frank, hast du das gerade vorliegen?
Der Spiegel fragt, na dann könnte die Firma ja gleich jemand Neues einstellen, worauf Hartz entgegnet. Das wird sie meistens nicht tun, weil ein Festangestellter oft teurer ist und nur schwer gekündigt werden kann. Das Konzept hat den Charme, dass wir zwei Ziele gleichzeitig erreichen. Die Unternehmen können günstig neue Arbeitsplätze schaffen. Trotzdem haben die Angestellten der Agentur vollen sozialen Schutz. Sie können nicht gekündigt werden und nicht sozialversichert. Und sind sozialversichert.
Tja, das sind so die Sachen, die heutzutage als Selbstverständlichkeiten offenbar durchgehen. Das Konzept hat den Charme, dass die Unternehmen günstig neue Arbeitsplätze schaffen können. Die neuen Arbeitsplätze sind von dem Hartz ganz klipp und klar gekennzeichnet, als welche, die billiger sind als der Festangestellte und die leichter gekündigt werden können als der Festangestellte. Also diese beiden Abteilungen, der geldmäßige Besitzstand und der quasi rechtliche Besitzstand, den Lohnarbeiter heutzutage in Anführungsstrichen noch genießen, die werden hier vollkommen eindeutig als das Hindernis festgehalten, dass man Unternehmern unmöglich mehr zumuten kann, wenn es überhaupt Beschäftigung geben soll. Das erinnert mich daran, der eine oder andere von euch wird ja vielleicht auch noch das Kapital vom Genossen Karl Marx mal studiert haben. Da drin kommt vor, die sogenannte, von Marx sogenannte Reservearmee der Lohnarbeiter, die Kapitalisten selber fabrizieren, Diese Reservearmee, die drückt, sagt der Marx, auf den Lohn der noch Beschäftigten. Heutzutage ist erstens das der Fall und zweitens kommt es mir so vor, als würden die heutigen Veranstalter des Arbeitsmarktes inklusive und gerade an vorderster Front die sozialpolitischen Verwalter vom Arbeitsamt, als würden die sich gar nicht darauf verlassen, dass dieses Gesetz des Arbeitsmarkts, das der Marx benennt, einfach von selber so wirkt, sondern als würden sie selber es in die Hand nehmen, dieses Gesetz wirken zu machen, und dafür setzen sie ihre durch die Existenz des Arbeitsamts und dessen gesetzliche Verfasstheit und dessen Hoheit über gewisse Geldbeträge ein. Dafür setzen sie ihre, kann ich auch sagen, Machtvollkommenheit über die beschäftigungslosen Teile der Lohnarbeit ein, um das Lohndumping wirksam zu machen.
Ja, vielen Dank, Heinz. Das hast du, glaube ich, ziemlich deutlich und ziemlich gut gesagt, was der Staat im Augenblick tut, ja, dass er nämlich die Arbeitslosen den Unternehmern zu unschlagbar günstigen Konditionen als, ja, man kann sagen, als eine einsetzbare Manövriermasse offeriert. Ja. Und du hast ja auch darauf hingewiesen, dass das eigentlich ein Gesetz ist, das schon der alte Kollege Karl Marx mal aufgeschrieben hat. Ihr vom Gegenstandpunkt, ihr bietet regelmäßig Diskussionspunkte an. Wenn du vielleicht dazu noch was sagen kannst. Ihr trefft euch, wenn ich richtig informiert bin, alle zwei Wochen, immer an einem Montag.
Ja, das kann ich präzise sagen. Also wir bieten hier in Frankfurt regelmäßige Diskussionstermine an, auf denen kann man entweder sich über Artikel aus dem Gegenstandpunkt unterhalten, gerne auch kontrovers, oder aber man kann die anstehenden politischen Aktualitäten sich klar machen, zum Beispiel was es mit dem Irakkrieg, den die Weltgemeinschaft unter Anführerschaft der USA jetzt vorhat, was es damit eigentlich so auf sich hat. Diese Termine finden in einem Rhythmus von circa 2 bis 3 Wochen statt, und zwar jeweils an Montagen. In diesem Jahr sind noch folgende 2 Montage dran. Montag, der 18. November und Montag, der 16. Dezember. Der Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr und die Ortschaft ist das Gewerkschaftshaus. Das Gewerkschaftshaus hat die Adresse Wilhelm-Leuschner-Straße 69. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Jeder, der da mal vorbeischauen will, ist herzlich gerne eingeladen.
Ja, dann sage ich die Termine gerade nochmal. Das ist Montag, der 18.11. und Montag, der 16.12. Jeweils 7:15 abends im Gewerkschaftshaus Wilhelm-Leuschner-Straße 69. Vielen Dank, Heinz. Dann habt ihr auch noch eine Website, www.gegenstandpunkt.com. Ist die werbefrei? Ich nehme es mal an, beziehungsweise fast. Ihr macht auch dort Werbung, und zwar für eine eigene Sache. Ihr habt nämlich ein Buch rausgebracht, das heißt Das Proletariat. Hat unter anderem geschrieben Peter Decker und Konrad Hecker. Das ist in eurem Verlag erschienen, im Gegenstandspunktsverlag München 2002, 280 Seiten, zum Preis von 20 Euro. Das Buch heißt Das Proletariat. Ja, wir beschäftigen uns gleich mit einem anderen Modul der Hartz-Kommission, mit der Ich-AG, beziehungsweise mit der Familien-AG. Und bis dahin spielen wir noch ein bisschen Musik, und zwar Rokia Traoré aus Mali. Herzlich willkommen hier bei Index auf Radio X 101,4 MHz, 99,85 im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich. Hier im Studio mit mir sitzt Heinz Scholler. Er ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt, und Frank Lammers. Er studiert Politologie in Frankfurt. Wir haben eben ein bisschen die Module der Hartz-Kommission betrachtet, waren bei der Personalserviceagentur. Jetzt ist es aber so, es gibt durchaus auch Menschen, die
selbst von der PSA nicht vermittelt werden können. Und für die hat sich jetzt die Hartz-Kommission was ganz enorm Innovatives einfallen lassen und hat dem Ganzen auch einen super tollen Namen gegeben. Sie schlägt nämlich sowas vor wie eine Ich-AG oder eine Familien-AG. Und ja, ein bisschen ist das schon eine eigenartige Sache, die Ich-AG oder die Familien-AG.
Ja, zunächst ist ja auffällig, dass man hat ja in den letzten Jahren öffentlich kolportiert sehr gut mitbekommen im Rahmen der Aktienkultur und des Börsenbooms. Da ist die AG ja für gewöhnlich ein großes Unternehmen. Wir haben Global Player, wir haben so etwas wie VW, Siemens, Bayer, General Motors. Und deren Verhältnis zur Arbeitskraft sieht ja so eher so aus, dass sie als Kapitale, als Unternehmer die Arbeitskraft als abhängige Beschäftigte bei sich arbeiten lassen. Sprich, die gehen hin und ziehen einen Nutzen aus den Leuten, denen sie einen Lohn zahlen. Jetzt ist ihr Charakter als Aktiengesellschaft stellt sich ja darüber her, dass sie einen Anteilsschein ausgeben, für den Dividende versprochen ist, der dazu dient, Fremdkapital im Unternehmen zu verankern. Also mit anderen Worten, es geht darum, freies Finanzkapital an sich zu ziehen, um daraus eben die Produktion, um die es geht, durchzurationalisieren, sprich das Verhältnis von Lohnkost und Ertrag zugunsten des Ertrages, sprich des Profits, zu verändern und sozusagen sich da auch noch die Bedienung der Dividende zu erwirtschaften. Insofern also zeigt sich, dass die Aktiengesellschaften eben nicht darauf angewiesen sind, sozusagen in so einem kleinen Maßstab sich diese Hilfe zur Selbstständigkeit zu holen, sondern die sind schon große Unternehmen, Global Players, und als solche sozusagen stehen sie halt im Verhältnis zur Arbeit, als dass sie sie eben anwenden für einen möglichst klein zu haltenden Lohn.
Die Personalserviceagentur denkt ja auch, die Bundesanstalt für Arbeit, also die Hartz-Kommission, denkt ja auch gar nicht wirklich daran, Arbeitslose mit Kapital auszustatten. Sondern es ist ein bisschen was anderes damit gemeint. Der Herr Peter Hartz sagt dazu im Spiegel, ich zitiere: Natürlich wollen wir auch mehr Beschäftigung schaffen. Sie müssen sich nur die Wachstumsbranche Schwarzarbeit ansehen. Was für ein Potenzial. Deshalb wollen wir Arbeitslosen die Möglichkeit geben, sich unkompliziert selbstständig zu machen. Wir nennen das die Ich-AG oder auch die Familien-AG. Künftig dürfen Arbeitslose legal bis zu einer bestimmten Grenze dazu verdienen und wobei nur ein Teil gegengerechnet wird. Abzuführen ist nur eine Pauschalsteuer von zum Beispiel 10%. Im Vergleich zur Schwarzarbeit gewinnen alle, der Steuerzahler, das Finanz-, das Arbeitsamt und der Arbeitslose.
Ja, dieses Zitat ist ja recht schön, weil natürlich auffällt, zwei Dinge nimmt der Staat in den Blick, wenn er sich die Schwarzarbeit anschaut. Auf der einen Seite stellt er fest, da findet jede Menge Arbeit statt. Und zwar zu Konditionen, die ja im Prinzip genau dem entsprechen, was wir als Idealbild im ersten Teil der Sendung schon besprochen hatten, nämlich sie ist völlig frei von Kündigungsschutz, von irgendwelchen arbeitsrechtlichen Bestimmungen und Schutzrechten, wie sie fürs normale Arbeitsverhältnis vielleicht noch gelten. Es gibt keinerlei Urlaubsansprüche, keine Mindestpausenregelung oder sonstiges trübt hier den Nutzen, den die Besitzer von Privateigentum aus der Mittellosigkeit der Beschäftigten ziehen können. Sprich, die findet also sozusagen in genau dem Rahmen statt, der hier so als unternehmerisch vertretbar im Idealbild ausgemalt wird eigentlich. Es fällt ein zweites auf, das ist allerdings, der Staat partizipiert nicht an dieser Form der Beschäftigung. Der hat da in Gestalt seines Fiskus, kriegt ja davon erstmal nichts ab. Ja, also alle Schönheiten nützen nichts, weil es wird nichts abgeführt und von daher ist es halt nicht nur schön, wie diese Beschäftigung stattfindet. Jetzt ist halt die Idee, diese Arbeit weiter in der Illegalität zu halten, ne, ihr nachzuspüren, sie bestrafen, offenbar eher nur die zweitbeste Lösung gegenüber der Idee, ihnen sozusagen einen neuen Rechtsstatus zu verleihen, diesen Arbeitenden. Sprich, sie kriegen ihren Status beinahe anerkannt, werden veredelt zur Selbstständigkeit, zur Ich-AG eben, sind damit sozusagen, werden gemacht zu ihrem Einmann-Selbstverleihunternehmen, gewissermaßen. Damit würden dann verschiedene neue Charakteristika, also ziehen damit dann ein. Und zwar das erste ist die besprochene Seite, die dem Staat negativ auffällt. Es wird nun eine Einnahmequelle für den Fiskus. Wenn es heißt in dem Zitat, 10% sollen per Steuer abgeführt werden, dann sind das halt 10% auf ein Einkommen, das jährlich maximal 25.000, glaube ich, belaufen darf, die immerhin dann an die Staatskasse gehen. Zweitens werden sie dann 3 Jahre in schwindendem Umfang bezuschusst für ihre Tätigkeit, wobei ihr Verdienst auch auf das Arbeitslosengeld, was die Bemessung des Zuschusses erstmal hergibt, angerechnet wird. Sprich, auch da senkt sich wieder das, was der Staat da hinterher schießt. In einem gewissen unabdingbaren Umfang wird dann drittens die Abteilung Sozialversicherung dieser Selbstausbeuter vom Staat übernommen, um damit eben viertens letztlich aus diesen ehemaligen Schwarzarbeitern rechtlich anerkannte Tagelöhner zu machen, die sozusagen sich von ihrem historischen Vorbild derart abheben, als dass die ja sozusagen in vom Staat ignorierten Lebensverhältnissen und Existenzbedingungen ihr Auskommen und ihr Überleben sich organisiert haben. Jetzt aber eben wird diese Figur des Tagelöhners als vollständig anerkanntes und neu in die Welt gesetztes Rechtssubjekt wiederbelebt.
Ja, zur Form des Tagelöhners. Kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen? Also was ist da das, was dich dazu bringt zu sagen, das sind Tagelöhner?
Naja, auf Basis sozusagen ihrer Aufwertung zur Ich-AG haben wir auch an dieser Stelle ja sämtliche Schranken, die noch, die sogar auch bei den PSA vermittelten Leiharbeitern noch auszumachen sind oder von den Unternehmen beklagt werden, haben wir einfach nicht mehr vorliegen. Das heißt, es gibt keine Tarifvereinbarung, die unterschritten werden könnte, weil da stehen sich sozusagen beide Seiten eben einfach als freie Vertragsparteien, sind ja sozusagen beides Unternehmer, gegenüber und kontrahieren über die Bedingungen ihres Geschäfts. Auch die andere Abteilung, die wir hatten, Kündigungsschutz oder so. Natürlich gibt es das nicht mehr, das braucht es nicht, denn auch da wieder das Argument, es sind ja nun mal zwei Vertragsparteien, die sich einfach einig werden und wie jeder weiß aus dem Sozialkundeunterricht, mit dem Vertrag hat dann jeder das Nein. Natürlich ist die bleibende Bedingung die Erpressbarkeit mit dem Lebensunterhalt. Das ist halt die Lüge daran. Dessen, der sich eben jetzt sozusagen selbst ausleiht als Subunternehmer an das andere Unternehmen. Und von daher ist natürlich klar, dass es auf Verhältnisse hinausläuft, die tatsächlich nicht viel besser als die der Schwarzarbeit sind. Auch die ist ja, aus der spricht ja auch schon die reine Not, mit dem, was der Staat zahlt, überhaupt noch über die Runden zu kommen.
Und diese Form der Ich-AG stellt gewissermaßen sicher, dass sich daran auch hundertprozentig nichts ändert.
Ja, du hast jetzt zwei Aspekte gesagt, hier noch einen dritten hinzufügen und vierten vielleicht, was auch dann ausgehandelt werden wird zwischen diesen zwei freien Vertragsparteien, ist natürlich die Arbeitszeit. 8-Stunden-Tag, 12-Stunden-Tag, 16-Stunden-Tag. Ich glaube, es gibt Leute, die sagen, Mensch, der Tag könnte von mir aus gerne 25 Stunden haben. Das sind wahrscheinlich die Leute, die 3 oder 4 dieser Jobs haben, sozusagen 3 der 4 Ich-AGs im Augenblick schon bilden und die werden dann vielleicht zusammengefasst, das wird man sehen. Genauso ist es auch mit der Lohnhöhe. Auch das ist dann wieder, du hast ja schon gesagt, es wird da keinen Tarif geben, sondern das ist wieder frei aushandelbar unter den beiden Parteien. Jetzt an dich nochmal eine Frage. An wen hat denn die Hartz-Kommission so ein bisschen gedacht, wenn sie sonst habe ich noch ein Zitat, die Süddeutsche hat es, glaube ich, mal aufgeschrieben. Die schreibt, die Zielsetzung der Ich-AG und Familien-AGs ist unter anderem die Schaffung und Vergrößerung des in Deutschland unterentwickelten Marktes für Dienstleistungen und andere einfache Arbeiten, die Flexibilisierung der Beschäftigten in kleinen Unternehmen und Handwerksbetrieben.
Ja gut, da was unter dem schönen Titel der Entwicklung des Marktes für Dienstleistungen daherkommt, sind natürlich einerseits Tätigkeiten, einfache Arbeiten, benennt das ja schon, harte körperliche Arbeit, für die es dann einfach einen bestimmten Zeitrahmen gibt, in dem sind die irgendwie abzuwickeln. Oder aber eben, es gibt dieses und jenes Projekt. Das ist egal, ob es Hilfarbeiten bei Installationen am Bau oder sonst wo sind, das einfach erledigt werden muss. Das können auch Abteilungen Heimarbeit sein, also die berühmten Leute, die an ihren Rechnern irgendwelche, sei es Websites erstellen, sei es sonst was, die sozusagen einfach einen Rahmen vorkriegen, das und das muss da sein. Und egal, ob sie dann 2 Wochen Tag und Nacht dran arbeiten oder das Glück haben, das vielleicht in einer Stunde zu machen, die Summe des Geldes, die sie halt dafür bekommen, steht halt fest. Ja. Und also das wären erstmal die ersten Dinge, die mir einfallen, wenn es darum geht.
Du noch was ergänzen? Eines ist, glaube ich, noch lustig zu bemerken. Lass uns mal einen Moment dann noch vergleichen. Einerseits den Leiharbeiter, der bei der Personalserviceagentur gewissermaßen zwangsverpflichtet ist, und andererseits den Ich-AGler. Naja, bei dem zwangsverpflichteten Leiharbeiter hatten wir ja vorhin, der kriegt nach dem Zeitpunkt des Beginns seiner Arbeitslosigkeit ein halbes Jahr lang eine Bewährungsfrist, wo er selber noch sich umtun kann, respektive muss, aber jedenfalls selber noch nach seinen eigenen Gesichtspunkten die Aufnahme einer neuen Arbeit suchen, prüfen, mit seinen eigenen Vorstellungen vergleichen kann und so weiter und so zu. Mit der schönen, in Anführungsstrichen, Freiheit ist es für die Kreatur dann nach einem halben Jahr rum. Er wird in die Personalserviceagentur bzw. in das Heer dieser Personalserviceagentur eingegliedert, hat ab da alle Freiheit der Verfügung verloren und wird von der PSA, also von der Leiharbeitsfirma Arbeitsamt, nach deren Gutdünken an Entleihfirmen ausgeliehen, also hin und her geschickt, und kann dann allenfalls noch darauf hoffen, dass bei einer von diesen Leihfirmen er dann hängen bleibt, wie das die Hartz-Kommission so schön ausdrückt. Umgekehrt herum, der Ich-AGler, bei dem herrscht, sagen wir mal oberflächlich betrachtet, die totale Freiheit. Dem sagt das Arbeitsamt gar nichts mehr, sondern es gibt ihm sogar einen Überlebenszuschuss im ersten Jahr in Höhe von sage und schreibe 600 Euro. Ansonsten ist der Mann oder die Frau, die sind total frei. Die sind frei, Verträge abzuschließen, quasi auf der Ebene ganz von gleich zu gleich mit ihren geschäftlichen Anwendern, mit den geschäftlichen Interessenten an ihren Dienstleistungen. Diese Freiheit, wo ihnen nicht einmal das Arbeitsamt mehr dazwischen redet, die ist aber ja schon gerade eben vom Frank sehr zutreffend dargestellt worden als, das ist ja in dem Falle wirklich nur die Freiheit zur Selbstausbeutung. Und da im Falle des Ich-AGlers macht justament haargenau die Selbstständigkeit des Status die Freiheit zum Aushandeln von seinen Beschäftigungsverhältnissen. Die justament macht das Aushandeln von Beschäftigungsgelegenheiten zum Zwang. Der Zwang, damit über die Runden zu kommen, das ist der einzige Inhalt dieser wunderbaren Vertragsfreiheit des Ich-AGlers. Und von daher ist es ja ein ausgesuchter Zynismus, in dieser Sprachregelung Ich-AG justament diese armseligen Menschen, armselig sage ich wegen der objektiven Lage, in die sie reingetunkt worden sind, diesen armseligen Menschen sozusagen nachzusagen, sie wären als Geschäftspartner, die freie Verträge eingehen können, so ungefähr auf derselben Ebene wie eine echte Aktiengesellschaft.
Ja. Dazu würde ich dann auch noch mal gern bemerken, weil wir auf der Ebene des Vergleichs auch mal angefangen haben. Es wird ja auch deutlich, das Risiko, das unternehmerische Risiko, so ist die ideologische Sprachformel immer dafür, dass eine echte AG trägt, das ist die, wenn sie bei aller Kunst der Ausbeutung, der Kapitalakquirierung und sozusagen scheitert, naja, dann schreibt sie statt die Konkurrenz rote Zahlen. Im Gelingensfall schreibt sie halt schwarze und zieht Zahlungsfähigkeit auf sich, die der Konkurrenz fehlt. Naja, das Risiko, was halt der Selbstausbeuter der Ich-AG, die Horst-Müller-AG wegen mir halt trägt, besteht ja darin erstmal, sich sozusagen ohne jede Rücksichten gegen die Schranken der eigenen Reproduktion, der Physis und der Gesundheit sozusagen jeden Anspruch sozusagen gegen sich geltend machen zu lassen, damit es halt wenigstens noch etwas mehr als diese 600 Euro im ersten Jahr vom Arbeitsamt gibt. Sprich, der haftet sozusagen mit Leib und Gesundheit dafür und also der unser Ich-AGler, und auch von daher wird nochmal deutlich, wie bitter eigentlich diese Sprachregelung eigentlich ist.
Nicht zu spüren von dem großen Verdienst, den AG, für den AG eigentlich steht, ja, die große Dividende, sondern wir werden das mal abwarten, wie das aussieht. Aber solche Verhältnisse gibt es hier im Grunde schon. Und das haben wir eben auch angesprochen. Hier geht es um eine Verrechtlichung von dem, was eigentlich auch schon stattfindet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, hat nicht das auch wieder eine Auswirkung auf ganz normale Arbeitsverhältnisse, ganz normale heißt gängige Arbeitsverhältnisse, wie sie im Augenblick verrechtlicht sind? Oder noch genauer, ist nicht so eine Absicht, vielleicht sogar so eine Auswirkung vielleicht sogar auch mehr oder weniger beabsichtigt? Ich glaube, es gibt Regelungen oder Vorschläge, in welchem Verhältnis dann so ein kleiner Handwerksbetrieb seine Ich-AGler und seine Normalangestellten halten sollte.
Ja, das Verhältnis ist immerhin 1:1. Also auf jeden normal Beschäftigten kann er einen Ich-AGler sozusagen für sich schaffen lassen. Das ist nach Auskunft der Hartz-Kommission selber auch der erklärte Zweck dieses Beschäftigungsverhältnisses. Was natürlich heißt, bei dem, was dann der Ich-AGler alles hinlegen kann an sozusagen Anspannung seiner Arbeitskraft, ist es logisch allein, also führt das allein natürlich schon zum Druck auf die restlichen Beschäftigungsverhältnisse, die da entstehen. Zweitens, wenn 50% der Beschäftigten Ich-AGler sein können, ja meine Güte, dann braucht es halt auch erstmal von den normal nach dem üblichen Arbeitsrecht Beschäftigten braucht es halt auch nur noch 50%, also aufs Pflaster damit. Ja. Also von daher zeigt sich schon, dass auch bei der Abteilung Ich-AG natürlich die Stoßrichtung, die Arbeitskraft flächendeckend im Standort Deutschland zu verbilligen, einfach die Leitlinie ist. Und es geht ja nicht nur darum, dass irgendwie dass das eine Zusatzform sein soll, die alle anderen Beschäftigungsformen unangetastet lassen soll, sondern im Gegenteil, sie soll ja in diesen kleinen und mittleren Betrieben, den berühmten, als eigener Markt für Dienstleistungen durchaus 50% anderweitig zu beschäftigenden Personals ersetzen können.
Wir haben ja vorhin zwei große Hindernisse aufgezählt, an denen, so ist das die Auskunft der Hartz-Kommission, an denen es krankt, an denen der Beschäftigte, an denen der Jobsuchende sozusagen, an dem es ihm mangelt, dass es ihm verunmöglicht, einen Job zu finden. Da haben wir einmal gesagt, die Lohnhöhe, und zum anderen haben wir gesagt, die Rechte. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann ist es natürlich folgerichtig, dass die Vorschläge der Hartz-Kommission genau darauf abzielen, eben diese beiden Hindernisse zumindest mal zu verkleinern oder irgendwie aus dem Weg zu räumen. Und in dem Zusammenhang, hast du das ja eben nochmal gesagt, dann ist natürlich eine Wirkung auf den sogenannten ersten Arbeitsmarkt durchaus gewollt und durchaus beabsichtigt. Jetzt gibt es eine Geschichte, die ist so ähnlich, die liegt in der Nähe der Ich AG, nämlich das sind diese Minijobs. Vielleicht sollten wir da auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu, die Kommission erwägt inzwischen die Sozialversicherungsbeiträge bei geförderten Minijobs zwischen 500 und 1000 Euro Monatseinkommen gestaffelt steigen zu lassen. Bis 500 Euro soll eine Pauschale von 10% gelten. Bislang lag die Verdienstgrenze für diese geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse bei 325 Euro. Also auch da kann sich die Hartz-Kommission vorstellen, Arbeit, die im Augenblick geleistet wird und die jetzt den Standard Tarifverträgen und den Standardarbeitsverhältnissen nicht unterliegt, auch da kann sie sich vorstellen, was zu verrechtlichen.
Tja, das ist eine gewissermaßen ergänzende, flankierende Maßnahme bei der Jobsuche, die die Hartz-Kommission auf ihre Art und Weise da in die Landschaft setzt. Und zwar bei den Minijobbern ist erst einmal daran gedacht, die sogenannten Besserverdienenden dafür heranzuziehen, um Arbeitsverhältnisse einzurichten, die schon von dem bezifferten Monatseinkommen her, bis 500 Euro und so weiter, schon von dem Monatseinkommen her gar nicht darauf berechnet sind, dass sie ihren Mann oder ihre Frau in dem Sinne ernähren. Also Zusatzverdienstgelegenheiten. Und offensichtlich ist es nicht bloß die Industrie, die in Zukunft Arbeit geben soll, sondern es sind auch die Besserverdienenden in ihrer Eigenschaft als die Putzfrau, die sie bisher schwarz bezahlt haben. Die sollen sie auf ganz legale Weise in diesen Minijobs da beschäftigen und kriegen dafür sogar noch wieder Steuervergünstigungen als Bonbon. Auf der anderen Seite ist doch sehr auffällig, diese sogenannten geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, die werden jetzt, und zwar nicht bloß propagandistisch, sondern auch was die Rechtslage angeht, werden die allmählich total normal. Die werden gewissermaßen salonfähig gemacht, als eine der Arten und Weisen, ganz gewöhnlichen Arten und Weisen, ganz normal dazugehörigen Arten und Weisen, wie Leute, die zum Leben auf den Verkauf von ihrer Arbeitskraft angewiesen sind, in Zukunft in der Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland sich durchschlagen. Es ist ja eine ausgesuchte Verlogenheit, wieder einmal in der öffentlichen Sprachregelung, das darzustellen so ungefähr als der Gipfel der Selbstverwirklichung. Das wird üblicherweise so vorgestellt, ja Leute, das waren vielleicht Zeiten, vorsintflutlich, dinosauriermäßige Zeiten, als ein Lohnarbeiter gewissermaßen noch drauf rechnen konnte, mit 18 wird er Lehrling bei der Höchst AG, die es damals ja noch gegeben hat. Dann mit 20 wird er in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis übernommen. Dann reist er so seine 30, 40 Jährchen ab. Und dann wird er mit 55 Frührentner und hat ausgesorgt. Tja, ganz davon abgesehen, ob diese proletarische Karriere von neulich, ob die A überhaupt so stattgefunden hat und B, wenn sie denn so stattgefunden haben sollte, ob sie was Angenehmes war, mal ganz davon abgesehen, auffällig ist doch, das wird heutzutage hingestellt, als sowas gehört einer längst vergangenen Zeit an. Und kein Schwein im Bereich der abhängig Beschäftigten soll sich etwa ausmalen, dass ein solcher Zustand der vergleichsweisen Sicherung, der vergleichsweisen Berechenbarkeit seiner Daseinsumstände, dass ein solcher Zustand jemals wieder eintreten könnte. Stattdessen, was tritt da ein? Wir hören eine öffentliche Schwärmerei, die geht in Richtung Arbeiterbiografien, gehen also nicht mehr so wie gerade eben beschrieben, sondern Arbeiterbiografien gehen heutzutage als Patchwork-Biografie, höre ich da. Also als ein Flickenteppich von immer abwechselnden Zuständen. Mal ist man, wenn es ganz gut geht, ist man mal regulär beschäftigt. Zwischendrin ist man vielleicht Ich-AGler. Dann ist man zwischendrin mal wieder zwangsverpflichteter Leiharbeiter bei der PSA. Und zum Durchschlagen, zum Über die Runden kommen, ist ganz regulär im Angebot für den Lohnarbeiter Mann und die Lohnarbeiterfrau künftig hin auch noch dieses Minijobwesen. Das ist also offensichtlich die Karriere, die da richtig zynisch kontrafaktisch als, naja, als so ein Eden der freien Selbstverwirklichung dargestellt wird, wo jeder Zwang vor allen Dingen von Seiten des Staates in Sachen Grenzziehung für übermäßige Ausbeutung und so Zeug, wo jeder Zwang entfallen ist und das justament gefeiert wird als die schiere Selbstverwirklichung. Der Sache nach entnehme ich diesen Schwärmereien eigentlich ein bisschen eine andere Botschaft und gar keine schöne Botschaft. Der Sache nach entnehme ich denen so ungefähr die Botschaft, die Arbeiterklasse hat ihre besten Tage längst hinter sich. Sollte die sich vielleicht auch mal hinter die Löffel schreiben.
Vielen Dank, Heinz, für die deutlichen Worte. Du bist ja Redaktionsmitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt und ihr habt eine Website www.gegenstandpunkt.com. Da kann man solche Einschätzungen der Lage dann auch vom Netz sich runterladen, nachlesen. Unter anderem habt ihr dann auch in einem Kollektiv ein Buch rausgebracht, das heißt Das Proletariat. Es ist in eurem Verlag erschienen, im Gegenstandpunkt Verlag in München. 2002, 280 Seiten zum Preis von 20 Euro, und das heißt Das Proletariat. Dann veranstaltet ihr regelmäßig, unter anderem auch hier in Frankfurt, Termine, bei denen ihr einladet zur Diskussion. Und zwar ist es in der Wilhelm-Leuchner-Saal im Gewerkschaftshaus. In der Wilhelm-Leuchner-Straße 69, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Die zwei Termine, das hast du eben schon mal gesagt, ich wiederhole es nochmal, ist jeweils montags um 19.15 Uhr. Die zwei Termine dieses Jahr ist noch der 18.11. und der 16.12. Da wird es unter anderem um die Lage der Arbeiterklasse gehen, aber auch um so Themen, das hast du eben gesagt, wie der Krieg im Irak, die Stellung Deutschlands dazu. Ja, liebe Hörer und Hörer, wir machen noch ein bisschen Musik und dann gibt es nochmal ein Thema, das wir besprechen wollen. Die Hartz-Kommission hat sich was einfallen lassen, das wirklich lustig klingt. Das Programm heißt Kapital für Arbeit. Herzlich willkommen hier bei Index, Radio X, auf Radio X 101,4 MHz und 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich. Hier im Studio mit mir sind Frank Lammers, er studiert Politologie in Frankfurt, und Heinz Scholler, er ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Wir betrachten heute die Module der Hartz-Kommission und hatten eben über die Ich-AG gesprochen. Jetzt ist es so, zum Arbeiten in einer modernen Gesellschaft heutzutage gehört aber noch so etwas wie ein Arbeitsplatz dazu, und das weiß auch jeder, der kostet. Am besten wäre es, die Arbeitslosen würden den Arbeitsplatz gleich mitbringen, aber, das haben wir auch schon gesagt, dazu fehlt denen ja das Geld. Ein moderner Arbeitsplatz ist nämlich wirklich richtig teuer. Jetzt ist es so, da ist wohl sowas wie ein Kapitalvorschuss notwendig, um einen Arbeitsplatz einzurichten. Und dieser Vorschuss, der soll sich auch noch lohnen. Dazu hat sich jetzt die Hartz-Kommission was ausgedacht, und zwar unter dem schönen Titel Kapital für Arbeit. Herr Frank, was verbirgt denn sich hinter dem Programm Kapital für Arbeit?
Also ich vermelde dazu jetzt erstmal ein Zitat. Und zwar ist das aus dem Handelsblatt vom 7. August dieses Jahres. Da heißt es dazu: Jeder Arbeitslose wird mit einer Art Kreditgutschein über etwa 100.000 Euro ausgestattet. Stellt ein Unternehmen ihn ein, kann dieses sich Geld bei seiner Hausbank abholen. Die neuen Personalserviceagenturen suchen kreditwürdige Unternehmen mit guten Geschäftsaussichten aus und bieten ihnen Arbeitslose als Zeitarbeiter an. Werden sie nach der Probezeit festangestellt, wird der Kredit fällig. Die Hausbank vermittelt für jeden eingestellten Arbeitslosen einen Förderkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau, bestehend aus zwei Tranchen, einem Bankkredit und einer Eigenkapitalhilfe. Nur bei der zweiten Tranche sind die Banken von der Haftung freigestellt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau refinanziert die Kredite am privaten Kapitalmarkt über steuerbegünstigte Anleihen.
Ja, wir reden jetzt über den Jobfloater.
Ne? Ja, der neuerdings mit dem seriösen Titel Kapital für Arbeit versehen worden ist. Tja, das ist auch wieder so ein Ding. Da sind große Beträge mit im Spiel. Von Krediten im Belauf von 100.000 Euro ist da die Rede. Fragt sich nur, wer kriegt den eigentlich? Der beglückte Arbeitsplatzbesitzer kriegt die nämlich nicht. Oder er kriegt sie nur in dem Sinne, er bringt Geld noch mit, damit man ihn beschäftigen kann. Der Roman hat es ja in seiner Anmoderation schon angedeutet. Das ist deswegen, weil zum Beschäftigen gehört ein Arbeitsplatz. Und Arbeitsplätze heutzutage sind teuer. Die Kosten, die Arbeitgeber, erkleckliche Beträge, die hat ein Arbeitnehmer sowieso nicht zur Hand. Deswegen, wenn ein Arbeitnehmer beschäftigt werden soll und die Finanzierung seines Arbeitsplatzes gleich mit erledigen soll, dann ist für dieses Verfahren ist ein recht kompliziertes Wechselspiel zwischen verschiedenen Parteien vonnöten. Erstens einmal gibt es da betuchte Leute, Finanzkapitalisten, die haben Geld über und suchen Geldanlagemöglichkeiten. Die ganze Welt ist für solche Leute voll von Geldanlagemöglichkeiten. Sie brauchen also noch gewissermaßen einen materiellen Anreiz, um ihr Geld jetzt justament so anzulegen, dass ein ehemaliger Leiharbeiter für fest angestellt werden kann. Da wird der Staat tätig über seine Kreditanstalt für Wiederaufbau. Bietet er steuerbegünstigte Geldanlagemöglichkeiten für Finanzkapitalisten? Und dieses Geld wird nicht etwa dem Arbeitslosen ausgeteilt, der vielleicht von 100.000 Euro sich einen schönen Lenz machen könnte für eine Weile, sondern dieses Geld kriegt der Fabrikbesitzer oder der größere Handwerksmeister, und der tut auf diese Art und Weise einen Arbeitsplatz vorfinanzieren. Weil Arbeitsplätze kosten Kapitalvorschuss. Dieser Kapitalvorschuss ist offensichtlich in der Konkurrenz, die Kapitalisten sich heutzutage untereinander machen, mit einer Geldsumme dotiert, die nicht von Pappe ist. Diese Geldsumme kommt nicht zuletzt dadurch zustande, die Arbeitsplätze heutzutage kosten, dass in sie die Künste der Rationalisierung als Geschäftsmittel für Rationalisierungsmittelanbieter mit eingehen. Und auf diese Art und Weise kommen Arbeitsplätze zustande, die haben gewissermaßen aufgrund ihrer Teuerkeit ein Ausschlusskriterium für Beschäftigte an sich. Dieses Ausschlusskriterium für Beschäftigte zu überspringen, darin ist die Hartz-Kommission noch einmal sehr konsequent, wird dem Arbeitslosen selber gewissermaßen aufgeheißt, weil er es selber nicht tragen kann, wird die beschriebene komplizierte, das beschriebene komplizierte Verfahren in Gang gesetzt, dass Finanzkapitalisten mit einem vom Staat steuerbegünstigt vorfinanzierten Sonderangebot gelockt werden, um anderen Kapitalisten, Fabrikbesitzern und so weiter, Geld vorzuschießen, damit die einen Arbeitsplatz finanzieren können, auf die dann endgültig ein Arbeitsloser, wenn es gut geht, für Dauer übernommen wird. Von daher ist es dann nur konsequent, dass die Hartz-Kommission auf die Zusatzidee ausgekocht hat, wenn es denn dann tatsächlich so weit kommt, dass der beglückte Arbeitsplatzbesitzer einen Dauerarbeitsplatz zugeschanzt kriegt, der kreditsubventioniert ist, dann soll er sich gewissermaßen zum Ausgleich durch Lohneinbußen in Höhe von ca. 5% soll er sich gewissermaßen selber noch beteiligen an der Tilgung des zu seinen Gunsten, dass man ihn endlich beschäftigen kann, aufgenommenen Kredits. Tja, Leute, Kapital für Arbeit nennt sich dieses Programm. Herauskommt, der Sache nach betrachtet, es ist schon einiges an Kapitalaufwand, an Kreditaufwand, an staatlicher Steuerbegünstigung vonnöten, damit überhaupt heutzutage Kapitalisten auf die Idee kommen, Leute bei sich und zu ihren Gunsten und an teuren Arbeitsplätzen zu ihrem eigenen Vorteil schaffen zu lassen. Der Begünstigte bei der ganzen Angelegenheit sind Kapitalisten verschiedener Sorte. Und was für den beglückten Arbeitsplatzbesitzer, in Anführungsstrichen, wie der ja heutzutage benamst wird, herausspringt, was ist das? Das ist ein Arbeitsplatz. Einen Arbeitsplatz zu haben, wird heutzutage offensichtlich hingestellt als das Höchste der Gefühle, das Höchste an Karriere, das Höchste an Wohlbefinden, das Höchste an Lebensstandard, was einem Lohnarbeiter überhaupt blühen kann. Und der eigentlich Begünstigte, der Kapitalist, erscheint in dieser Sichtweise als ein Dienstleister an der Not von Arbeitslosen, wegen ihrer Geldnot Beschäftigung zu finden.
Du hast eben darauf hingewiesen, damit die Arbeitslosen aus ihrer Geldnot heraus eine Beschäftigung finden, schmeißt der Staat jetzt, also er greift ein und schmeißt ein Geschäft an zwischen dem Finanzkapital und großen Unternehmen. Das Ganze hat zur Grundlage, das hast du auch eben gesagt, Heinz, nämlich den Punkt, dass die Produktivität so stark gesteigert worden ist, dass so effiziente Maschinen eingesetzt werden, um überhaupt noch aus der Kost Lohn nachher einen Gewinn rauszuholen, so große, so teure Maschinen eingesetzt werden müssen. Das heißt, Unternehmer haben sich gegenseitig Konkurrenz gemacht. Und das ist mittlerweile auch eine Beschäftigungshürde geworden.
Ja, da kriegt man so ganz nebenbei auch mit, wo diese vielen Arbeitslosen denn eigentlich herkommen. Ja, wo kommen sie denn eigentlich her? Sie sind ja nicht als Arbeitslose auf die Welt gekommen. Sie kommen entweder daher, dass Betriebe sich in ihrer Konkurrenz schwer tun, in Zeiten der Krise massenhaft Leute entlassen. Sie kommen aber auch daher, ganz jenseits von Krise, meinetwegen auch bei gutem Geschäftsgang, dass die Konkurrenz, die die Geschäftsleute sich heutzutage untereinander machen, mit der Anwendung von viel produktiveren Arbeitsplätzen stattfindet. Und diese produktiveren Arbeitsplätze sind schon wieder kein Segen für die lohnarbeitende Menschheit, sondern ganz im Gegenteil, die gesteigerte Produktivität der Arbeit, die dem Geschäftsinhaber zugutekommt, macht es ihm möglich, Leute auszustellen, Lohnkosten zu sparen und mit den verbliebenen Beschäftigten dann einen solchen Reibach zu machen an den produktivitätsgesteigerten Arbeitsplätzen, dass sie in der Konkurrenz untereinander bestehen können.
Jetzt möchte ich zum Schluss nochmal auf zwei Sachen zu sprechen kommen, die wir noch nicht angesprochen haben. Das eine ist, was hier von der Kommission vorgeschlagen wird, wird immer vorgetragen als Dienst am Arbeitslosen. Wie gesagt, vielleicht sollten wir nochmal kurz darauf eingehen, woher kommt denn das Geld, das da überhaupt verteilt wird? Der Staat das einsammelt, dann hat er, also wenn er diesen Haushalt betätigt, dann hat er jetzt was vor. Nämlich, er verkauft ja die Vorschläge der Hartz-Kommission als eine ganz große Einsparmaßnahme überhaupt. Zu den zwei Aspekten würde ich gerne mich nochmal unterhalten.
Tja, Einsparmaßnahme, Stichwort. Dazu kann ich nochmal wieder eine kleine Lesefrucht zum Besten geben, wenn ich sie denn finde. Na, ja, da habe ich sie doch schon gefunden. Da lese ich zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau vom 22. Oktober die 1,6 Millionen Empfänger von Arbeitslosenhilfe müssen von allen Bevölkerungsgruppen den größten Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten, Doppelpunkt. 2,3 Milliarden Euro 2003 und rund 5 Milliarden jeweils in den folgenden Perioden. Es bleibt eine Leistungskürzung im Durchschnitt zwischen 1.000 und 2.000 Euro pro Jahr bei einem monatlichen Anspruch von derzeit durchschnittlich knapp 500 Euro, ist dies eine beträchtliche Einbuße. Zitat Ende. Moderne Arbeitsleute haben billiger zu kommen. Das haben wir jetzt an verschiedenen Bestandteilen des Hartz-Projektes durchgenommen. Eine ganz unmittelbare Nutzanwendung der Hartz-Vorschläge für das billiger Kommen von Leuten, die von dem Geld doch immerhin leben müssen, ist, dass der Staat, der jetzt von seinen eigenen Haushaltsnöten so viel Aufhebens macht, zur Behebung dieser Haushaltsnöte, zur Einsparung, justament an ganz hervorragender Stelle diesen Teil der Arbeiterbevölkerung zum Einsatz bringt, den als sein Sparschwein behandelt, der ohne dies von, wie man hier erfährt, von 500 Euro Arbeitslosenhilfe im Monat leben muss. Das scheint das soziale Verhältnis zu sein, was in der Marktwirtschaft, in diesem System, das Entsprechende ist. Die Leute, die sozial erpressbar sind, weil sie einen Arbeitsplatz brauchen, um leben zu können. Diese Leute werden nach Strich und Faden und nach allen Seiten hin behandelt als Kost für Unternehmer, die denen unmöglich länger zuzumuten ist. Die Leute werden behandelt, als wenn sie vom Lohn schon leben müssen, dann müssen sie sich gewissermaßen ihre Beschäftigung oder auch ihr über die Runden kommen als Nichtbeschäftigte selber erkaufen, indem sie billiger werden. Man kann eigentlich kaum schöner den Zynismus zum Ausdruck bringen, den in der Marktwirtschaft, die man früher mal Kapitalismus geheißen hat, die Lohnabhängigen ausgesetzt sind. Der Zynismus heißt, zum Leben seid ihr zu teuer.
Dem möchte ich noch hinzufügen, das Geld, das der Staat im Augenblick verteilt, das Geld, mit dem er wirtschaftet, ja, woher kommt denn das eigentlich? Nun gut, das kommt aus Teilen des Lohns, das er selbst von denen, die in Arbeit sind, ja eingesammelt hat. Das heißt, das, was an Hilfe gezahlt wird, an Stütze, an Zuschüssen, auch an Kapital für Arbeit. Das ist ja Geld, das zunächst mal von denen erarbeitet worden ist, die in Lohnarbeit sind. Und der Staat selbst spendiert gar keinen einzigen Cent dazu, sondern er verteilt die Gelder nur um.
Er verteilt zwangsweise innerhalb der Klasse die Gelder um, die sie sozusagen durch ihre Anwendung halt sozusagen aufs Konto bekommt. Das ist halt die Umgangsweise des Staates mit dem Lohn. Der ist eine sehr belastbare Finanzquelle für seine Bedürfnisse. Dazu lässt sich dann vielleicht noch zusammenfassend sagen, all die Elemente, die wir jetzt dargestellt haben, die haben eben, das hat der Heinzel auch gerade nochmal versucht anzureißen, die haben halt einen systematischen Grund, der darin halt besteht, dass sich Kapital und Arbeit so zueinander verhalten, dass die Arbeit, die Inhaber der Arbeitskraft, von ihrem Lohn halt leben müssen und auf ein ganz sachliches, nicht moralisches, aber sachliches, feindliches Interesse auf Seiten der Unternehmer stoßen, weil für sie ist das, was sie zum Leben brauchen, nur eine Kost, die notwendig ist zu senken. Diesen eher systematischen Zusammenhang kann man sich auch nochmal von Peter Decker anhören, einem der Co-Autoren des Buches Das Proletariat.
Die Lohnarbeit, das war früher mal ein Gegenstand der Kritik. Kampf dem Lohnsystem hat es da auch mal geheißen bei den ganz alten Sozialisten. Das hatte einen Grund, einen guten Grund, nämlich der Lohn, und das jedenfalls, hat sich bei aller Verwandlung des Proletariers zum Bürger überhaupt nicht verändert. Der Lohn ist die negative Größe der Wirtschaft. Den Lohn zu erwirtschaften ist nicht der Zweck der Unternehmen. Der Lohn ist Kost, der Kostenfaktor Arbeit verringert in dem Maß, in dem er kostet, den Betriebserfolg. Und der Standpunkt des Betriebserfolgs verlangt es heute wie früher, die Leute, die die Arbeit machen, möglichst gering zu entlohnen und dabei möglichst lang und ergiebig und ausgiebig auszunutzen. Dass dem so ist, ist der Grund, warum es eben früher mal ein Proletariat gegeben hat, das sich nicht ernähren konnte, das sich, jedenfalls in seiner Gesamtheit, tatsächlich nicht über Wasser halten konnte. Und es hat seinen Grund erstens in der Niedrigkeit der Löhne, was ich gerade schon angesprochen habe, zweitens in der Länge des Arbeitstags, Menschen sind in wenigen Jahren vernutzt gewesen, und es hat drittens den Grund darin, dass der Lohn nicht für den Lebensunterhalt bezahlt wird, für den der Lohnarbeiter die Arbeit verrichtet. Er braucht Lohn, um davon zu leben, aber bezahlt wird der Lohn nach einem völlig anderen Kriterium, als danach, ob der Mensch davon leben kann. Bezahlt wird er nach dem Gesichtspunkt, ob und wie viel Arbeit ein Unternehmer gerade brauchen kann und zu welchem möglichst niedrigen Preis man die Arbeit kriegen kann. Nimmt das Bedürfnis des Unternehmens nach Arbeit ab, entfällt der Lebensunterhalt. Nimmt es zu, entfällt die Freizeit. Dann wird 40 Stunden und länger gearbeitet, im anderen Fall findet Kurzarbeit statt und die Leute können gar nichts verdienen. Das Kriterium der Lohnzahlung, wie gesagt, ist rücksichtslos gegen den Zweck Lebensunterhalt für den, der die Arbeit macht, seinen Lohn braucht. Und die Rücksichtslosigkeit, die schlägt sich darin nieder, dass die arbeitende Klasse, so wie sie im Manchester-Kapitalismus dagestanden ist und so wie sie auch heute noch rein ökonomisch gesehen dasteht, sich allen Ernstes durch ihre Arbeit nicht reproduzieren kann.